Ich persönlich komme aus einer Vergangenheit, in dem es nicht so in war, das Vaterunser schnell zu beten. Ich habe eine gute Bekannten, sie kommt aus den Niederlanden und dort vor jedem Mahlzeit wurde das Vaterunser gebetet. Und die haben es geschafft in unter 4,5 Sekunden. Denn man hat Hunger gehabt, nicht wahr? Und sie hat es auch einmal denn auf Holländisch, also im Gottesdienst mal auch vorgetragen. Und ich dachte, Mensch, ich habe kein Wort verstanden. Aber katholisch natürlich kennen wir es auch, dass man verschiedene Vaterunsern dann beten sollte, wenn man irgendwas Schlimmes oder Schlechtes getan hat. Ich komme aus einer ganz anderen Prägung. Ich komme aus der Prägung der 80er Jahre, in dem es diesen Buch gab, könnte nicht eine Stunde mit mir wachen. Und man hat sozusagen das Vaterunser als Muster genommen und wirklich eine Stunde oder länger oder ein bisschen kürzer das Vaterunser mal durchgebetet. Das heißt, das erste Teil hat man wirklich als Anregung genommen, so einen Gebetsabschnitt zu haben, den zweiten Teil, den nächsten Abschnitt und so weiter und so weiter. Und das habe ich immer wieder auch seitdem auch praktiziert. Und für mich ist das wirklich ein Segen gewesen und ist es bis heute hin ein Segen, das ab und zu mal auf diese Art und Weise zu tun. Und ich möchte heute Morgen mit uns praktisch das Vaterunser durchkauen. Bevor ich das tue, möchte ich allerdings aus Lukas 11 dann auch vorlesen, wie Gott das so installiert hat. Denn wir kennen fast alle Matthäus 6. Aber dennoch möchte ich aus Lukas 11, Vers 1 vorlesen. Da steht, eines Tages, als Jesus gebetet hatte, bat ihn seine eigenen Jünger, Herr, sag uns doch, wie wir richtig beten sollen. Auch Johannes hat dies seinen Jüngern gelehrt. Jesus antwortete ihnen, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht geht er zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihm, leih mir doch bitte 3 Brote. Ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus, was ich ihm anbieten könnte. Vielleicht würde der Freund dann antworten, stör mich nicht, ich habe die Tür schon abgeschlossen und liege im Bett. Außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Jesus sagt weiter, das eine ist sicher. Wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben, weil der anderen so unverschämt ist, und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott, und er wird euch geben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinen Sohn denn eine Schlange geben, wenn er ihn nur um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn er ein Ei haben möchte? Wenn schon ihr hartherzige Menschen euer Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten? Diese verschiedenen Textstellen sind uns, glaube ich, geläufig, aber dass es einen direkten Zusammenhang ist im Lukas mit dem Vaterunser, ist vielleicht uns neu. Ich finde diese Stelle auch in Lukas ein kleines bisschen schwierig mit dem Freund und mit dem Anklopfen und mit dem Unverschämtwerden. denn wie ist denn mein Gott? Ich möchte dazu ein bisschen aus Matthäus 6 lesen. Matthäus 6, da steht es bei mir aus Überschrift, wie man beten soll. Betet nicht wie die Heuchler, sagt Jesus. Sie beten gerne in den Synagogen und in den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selbst ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere deine endlose Gebete herunter, nicht wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihren schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihm um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben auch unseren Schuldigern. Lass uns nicht in Versuchung geraten und befreie uns von dem Bösen. Denn dir gehören Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeiten. Und euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Lukas habe ich ein Beispiel: Klopfe an, so lange, bis endlich die Tür aufgeht. Matthäus sagt, tu nicht wie die Heuchler. Lass die Leute nicht sehen, wie du betest. Geh still in dein Kämmerlein, bittet Gott, der sowieso schon vorher weiß, was du willst, und er möchte es dir geben. Und jetzt stehe ich ein bisschen in dieser Spannung, nun, wie bete ich richtig? Manche Leute machen Folgendes, und ich finde es ein bisschen verkehrt. Die schmeißen beide Textstellen irgendwie in einen Topf rein, rühren um und sagen, es gibt nur eine einzige richtige Möglichkeit, um zu beten. Und das ist, finde ich, verkehrt. Denn wir haben verschiedene Formen des Gebets. Es gibt ein öffentliches Beten im Gottesdienst. Ich sollte nicht, wenn ich im Gottesdienst bin, irgendeine Tür finden, mich da hinten verkriechen und anfangen, ganz leise zu sein. Das ist es nicht. Wenn wir 1. Korinther 13 und 12 und 14 anschauen, merken wir, dass es darum geht, öffentlich auch in der Gemeinde zu beten. Warum allerdings? Bete ich, um gesehen zu werden? Bete ich endlich, um meine selbst ausgedachte Predigt weiterzugeben? Habe ich immer wieder auch erlebt. Ich liebe die Pastoren, die beten bei der Abkündigung. Und Herr, segne am Dienstag der Frauengebetskreis und am Mittwoch, Herr, segne der Hauskreis. Kann man auch machen, aber die Frage ist, was ist richtig? Ich glaube, unsere Herzensmotivation beim Gebet ist unheimlich wichtig. Wie bete ich und warum bete ich? Wenn ich alleine für mich bete, darf ich natürlich immer wieder Gott darum bitten, um etwas. Und das Interessante ist, wir Menschen, wir sind häufig nicht hartnäckig genug. Wir sind sehr schnell dabei aufzugeben. Keine Antwort, naja, gut, dann halt eben nicht. Manchmal dauert es doch ein bisschen, bis Gott endlich das tun kann, wofür wir beten. Und es hängt meistens mit unserer, Entschuldigung, doofe freie Wille zusammen. Ja, also Großeltern haben für die Enkelkinder jahrzehntelang gebetet. Aber Gott hat Dinge erstmal an Wege leiten müssen, bis endlich die Kinder gesagt haben, ja, zu Jesus. Und es ist wichtig, dass wir anhalten Gebet, auch wenn wir es noch nicht sehen. Aber manchmal sagt Gott einfach, nein. Lass dir an meine Gnade genügen. Dann dürfen wir aufhören. Manchmal erhört Gott unsere Gebete. Und manchmal müssen wir anklopfen. bis endlich das, wofür wir bitten, eine Antwort da ist. Denn Gott möchte uns gute Gaben geben. Gott möchte uns neu mit seinem Heiligen Geist erfüllen. Und er möchte uns kein Skorpion, keine Schlange geben, sondern Gutes. Lass uns erstmal das Vaterunser mal anschauen. Unser Vater im Himmel. Das Beste und Größte, was ich hier finde, ist, es geht um den Begriff Vater. Wir begreifen, glaube ich, nicht, was dieses Gebet ausgelöst hat. Also wir können sagen, Vater im Himmel, ohne darüber nachzudenken. Ein Jude hat damals den Namen Gottes nicht aussprechen dürfen. Yahweh, Jehova, je nachdem, wie man das ausspricht, war ein heiliger Begriff, den man nicht aussprechen dürfte. Wenn man es gewagt hat, aufzuschreiben, wenn man eine Abschrift im Alten Testament gemacht hat, musste danach eine gewisse Händewaschung jedes Mal erfolgen, weil man solche Ehrfurcht vor diesem Namen Gottes hatte. Und nun kommt Jesus hin und sagt nicht der hochheilige Schöpfer vom Himmel und Erde, nicht der Richter über Lebenden und Toten. Jesus sagt, sprich dein Gott im Himmel an mit Papi. Aber, lieber Vater, das innigste Begriff, den es gibt für eine männliche Beziehung zwischen Vater und Sohn, es ist nicht der Hochwürden, mein Vater, es ist nicht der irgendwie Vater, noch nicht mal Papa, es ist Papi. Der innigste Begriff, was es da gibt für Beziehungen, hat Jesus hier gewählt. Unser Papi im Himmel. Ich finde es so schön zu erleben, wie Menschen neu im Glauben wirklich wachsen. Wir haben immer wieder das Vorrecht, meine Frau und ich in unserer Baptistengemeinde vor Ort in jetzt auch Alpha-Kurse durchzuführen. Und häufig begleiten wir auch die Hauskreise, die daraus entstehen im ersten oder zweiten Jahr. Und wir dürfen erleben, wie diese Menschen zum Glauben kommen und neu entdecken, was es überhaupt heißt, eine Beziehung mit Gott im Vater zu haben. Und viele von denen haben einfach sich angewohnt, wirklich zu sagen, Papi, oben im Himmel, danke. Jemand anders, ein guter Freund von vor Jahren, hat einfach gesagt, Chef. Für ihn ist sein Vater im Himmel sein Chef. Und er meint es mit aller Freundlichkeit und Respekt, den man so sich überhaupt ausdenken kann. Wir dürfen Gott Vater nennen. Und das Interessante ist, es steht nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Wir gehören zu einer Gemeinschaft. Christsein ist nicht nur du und ich alleine, Gott, sondern wir. Wir haben Geschwister. Wir haben eine Familie, zu dem wir dazu gehören. So viele Menschen versuchen, ihr Glauben alleine zu leben. Und häufig gibt es da Probleme. Wir brauchen einander für Ermutigung, Ermahnung, Trost und auch Korrektur. Unser Vater. Und dann sagt Jesus im Himmel, wohin schauen wir, wenn wir beten? Ich gebe einfach ein ganz normales Gebet einfach weiter, was ich sage. Vater, danke. Nun, ich habe folgendes Problem. Und segne jemand anders. Danke, ciao. Ich bin sehr stark auf meine Probleme fixiert. Gott soll meine Lösung sein für meine Probleme. Wo schaue ich hin, wenn ich bete? Auf meinen Mangel oder auf Gottes Überfluss? Unser Vater im Himmel. Mein Blick ist nach oben gerichtet, nicht nach unten. Wenn wir beten, wohin beten wir? Im Himmel. Dein Name soll geheiligt werden, soll geehrt werden. Dieses Satz ist gefährlicher, als du glaubst. Denn die Frage ist, wie wird Gottes Name heilig? Wie wird Gottes Name geehrt? Durch uns. Wir sind, ob wir es wollen oder nicht, Gottes Bodenpersonal. Wenn etwas hier auf dieser Erde geschehen soll, dann sind wir diejenigen, die es tun werden. Und wenn die Menschen einen schlechten Eindruck von Gott haben, ist Gott nicht dran schuld, sondern häufig sind wir. geheiligt werde, dein Name bedeutet, Herr, gebrauche du mich, damit mein Umfeld einen guten, wirklich einen sehr, sehr guten Vorstellung von dir haben. Welche Ethik, welche Maßstäbe, welche Werte lebe ich? Was sehen die Menschen, wenn sie nicht mich sehen? Repräsentiere ich Gott, wie er so repräsentiert werden soll? Dein Reich komme. Wollen wir das wirklich? Also ich will natürlich, dass mein Reich kommt. Ich will natürlich das tun, was ich will. Aber möchte ich wirklich dein Reich komme? Wollen wir wirklich unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen nach hinten versetzen, damit Gott mit seinen Plänen sich verwirklichen kann mit und durch uns? Dieses Gebet ist so gefährlich, wenn wir wirklich überlegen, was wir da beten. Dein Reich komme in uns, durch uns und mit uns. Nicht, was ich will, sondern Herr, das, was du willst. Und dein Wille geschehe. Hier bei mir wie im Himmel. Dein Wille geschehe. Vor einem Monat, mag es auch zwei sein, habe ich auch hier gesagt, so viele Christen wollen Jesus nur als Co-Pilot haben. Wenn es gefährlich wird, oh, übernimm mal. Alles läuft gut, dann bin ich jetzt im, ja? Mein Wille geschehe, es sei denn, ich komme in Turbulenzen. Dann kannst du gerne mal helfen. Nein, vom Anfang an, Jesus, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe heute. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Gebrauche du mich. Ich bin da. Herr, was möchtest du? So oft ist uns das nicht bewusst. Gerade wenn wir das in 4,5 Sekunden runterleiern, unsere Gebete, ja? Aber wenn wir wirklich Zeit nehmen, dieses Gebet ein bisschen auf der Zunge gehen zu lassen, merken wir, was Gott eigentlich uns da sagen möchte. Gib uns heute unser tägliches Brot. Interessant, steht nicht Brot da. Also eine Übersetzung habe ich sogar gefunden, gib uns heute unser tägliches Fleisch. Das sind die Amerikaner gut gesagt. In China heißt es, gib uns heute unser tägliches Reis. Also wir haben natürlich, Martin Luther hat das Brot übersetzt, sehr schön. Brot ist das Lebensmittel, Nahrung. Ja, also ich bin für Fleisch, ja, aus Reis. Als ich in China war, fand ich es grässlich, dreimal am Tag Reis essen zu müssen. Aber die Frage ist, was brauchen wir heute? Und ich frage mich ganz ehrlich, womit beschäftige ich mich? Bin ich bei heute? Oder bleibe ich irgendwo in der Vergangenheit? Viele, viele Menschen leben in der Vergangenheit. Damals habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Damals ist das und das passiert. Und damals. Und man lässt nicht los. Man hat sich so festgekrallt daran, dass man nichts mehr Neues empfangen kann. Und Gott möchte gerne uns was geben. Aber wenn wir festhalten an etwas aus der Vergangenheit, können wir nicht. Gott möchte uns in Hier und Jetzt begegnen. Gott möchte uns jetzt etwas auch schenken. Gib uns heute das, was wir brauchen. Nun, ich persönlich neige nicht dazu, in der Vergangenheit zu leben, aber ich neige dazu, in der Zukunft zu sein. Ich bin ständig im Planen, organisieren und mir Gedanken zu machen, was sein wird. Und das findet meine Frau manchmal doof. Sie redet mit mir und ich bin ganz woanders. Ja, hallo Jason, wo bist du? Oh ja, hallo. Ja, und auch manchmal bei Gott sind wir genauso. Wir sind, oh, wenn ich eines Tages 18 bin, dann. Wenn ich eines Tages mein eigenes Haus habe, dann. Wenn ich endlich Rente gehe, dann. Wenn ich endlich, dann. Wir sind ständig nur in der Vergangenheit, Entschuldigung, in der Zukunft. Aber da ist auch nicht, wo Gott uns haben möchte. Gott möchte uns hier, heute, jetzt begegnen. Gib uns heute das, was wir brauchen. Wir brauchen Kleidung. Wir brauchen Essen. Wir brauchen Dach über dem Kopf und wir brauchen heute momentan ein bisschen Heizung. Und darüber hinaus ist alles andere wirklich Luxus. Und wir dürfen Gott dafür danken, dass wir Luxus haben. Dass wir nicht zu Fuß von Punkt A bis zum Punkt B hinfahren oder gehen müssen. Gib uns heute das, was wir brauchen. Nun, das heißt nicht, dass wir unsere Rente sofort kündigen sollten und davon jetzt heute leben oder sonst was. Wir müssen planen und verantwortungsbewusst sein und auch wirklich dafür sorgen, was sein wird, wenn wir nicht mehr arbeiten. Aber wo bin ich gedanklich mit meiner Energie, mit dem, wo ich Gott begegne, heute und jetzt? Und danke ich Gott dafür? Gib mir heute das, was ich brauche. Und Herr, ich danke dir für das, was ich tatsächlich habe. Wer mehr lesen möchte über was Gott uns heute geben möchte, empfehle ich einfach ein paar Verse weiter zu lesen. Da steht auf Vers 24, macht euch keine Sorgen. Und es geht da um diese Textstelle. Jesus sagt auf Vers 25, macht euch keine Sorgen über euer Lebensunterhalt, um Essen, Trinken, Kleidung. Leben bedeutet mehr als Essen und Trinken und der Mensch ist wichtiger als seine Kleidung. Dann sagt Jesus, sieht euch die Vögel an, schaut euch die Lilien an, sind die nicht wertvoller und so weiter. Gott sorgt für uns, sonst wären wir nicht hier. Gott hat uns bis hierhin getragen. Höhen und Tiefen waren denn da. Wir brauchen nur Psalm 23 zu lesen und verstehen und wissen, dass es Tiefen und Höhen geben wird. Aber Gott trägt uns hindurch. Vers 12, vergib uns unsere Schuld. Oh, bin ich schnell dabei, das zu beten. Herr, ich habe schon wieder Mist gebaut, vergib mir. Wo ich nicht so schnell dabei bin zu beten, ist, Herr, XY hat mich verletzt. Er hat sich nicht entschuldigt, er hat sogar mit Absicht getan. Und dennoch sage ich im Namen Jesus, diese Person ist vergeben. Das fällt mir schwer. Also es gab Menschen in meinem Leben, die mir wirklich Böses gemeint haben, Böses mir angetan haben. Und die Frage ist, was tue ich? Herr, zahl ihnen das heim. Ja, lass sie auch genauso leiden, wie ich gelitten habe. Plus noch ein bisschen obendrauf, bitte, Herr. Ja, also, naja, vielleicht doch manchmal. Aber das ist nicht das, was hier steht. Vergib mir meine Schuld, wie ich auch die Menschen, die mir Unrecht getan haben, vergebe. Auch die Menschen, die noch nicht mal darum gebeten haben, um Vergebung. Auch die Menschen, die es noch nicht mal geahnt haben, dass sie mir was Böses getan haben. Auch die vergebe ich. Und jetzt möchte ich etwas sagen und ihr werdet mich dafür nicht lieben. Also ich würde gerne sagen dürfen, nach dem Abendmahl heute dürft ihr alle rausgehen mit der Gewissheit, ihr habt ein weißes Blatt vor Gott, alle eure Sünden sind vergeben. Aber ich kann es noch nicht. Ich kann es nicht, weil es einen Vers hier in Matthäus gibt, mit dem ich, seitdem ich Christ bin, es ist wirklich ein Knackpunkt gewesen. Und da steht, euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird Gott auch euer Schuld nicht vergeben. Also Jesus hat am Kreuz alle meine Sünden vergeben. Und das ist so wichtig. Und dennoch gibt es irgendein kleines Mechanismus hier, der sagt, aber. Aber du musst auch loslassen. Du musst auch vergeben. Es gibt in Matthäus diesen Bericht von dem bösen Verwalter, der 1 Milliarde oder 100 Millionen Euro Schuld bei König hatte und ging hin, werf sich auf die Knie und sagt, vergib mir, ich will alles zurückbezahlen, gib mir nur Zeit. Und der König bekommt Mitleid, hat Mitleid mit ihm, sagt, okay, kein Problem, ich vergebe dir alle deine Schuld. Du bist frei, du bist erlöst, du bist gänzlich von deiner Schuld freigesprochen. Und dann geht dieser Mensch, der gerade eben auch ein paar 100 Millionen Euro entlassen wurde, raus, findet jemand, du schuldest mir 100 Euro. Gib mir jetzt. Oh, ich kann es nicht. Fleht ihm an, geh auf die Knie und sagt, gib mir noch ein bisschen Zeit, ich würde alles zurückbezahlen. Und dann sagt er, nö, ab ins Gefängnis mit dir, bis du jeden Penny zurückbezahlst. Ich habe gerade eben 100 Millionen freigesprochen und ich bin nicht bereit, 100 Euro zu vergeben. Nun, interessant ist an dieser Geschichte, ist, der König erfährt das und der König schmeißt der Person, dessen Schuld vergeben wurde, ins Gefängnis und sagt, warte im Gefängnis, mit dir, deiner Familie und deine Kinder, bis du alles zurückbezahlt hast. Obwohl die Vergebung da war, als der König erfahren hat, dass er nicht selbst so gnädig war, sagt er, ich mache alles rückgängig. Und ich habe ein Problem, geistlich das gut zu vertreten, aber es ist biblisch. Und ich sage euch etwas, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, dass wir eine gewisse Gefangenschaft haben, wenn wir nicht vergeben. Aber das Problem ist, wir glauben, jemand anders zu verketten, wenn wir den anderen nicht vergeben. Wir glauben, jemand hat uns was Böses angetan und da müssen wir irgendwie vergeben, sonst ist diese Person irgendwie gebunden. Aber ich möchte euch etwas sagen. Diese Person interessiert es nicht, ob du vergeben hast oder nicht. Diese Person lebt so weiter, es ist ihnen zu egal in den meisten Fällen. Wo es aber nicht egal ist, ist mit meinem Herzen, mit meiner Seele. Denn ich lege den anderen Personen nicht in Ketten. Im Gegenteil, ich lege mich selbst in Ketten. Ich trage ein Last mit herum. Ich habe meine Magengeschwüre. Ich habe meine ganzen gesundheitlichen Probleme mit mir herum, weil ich nicht bereit bin, loszulassen, sondern daran festhalten, dem was war. Und in dem Moment, wo ich sage, ich vergebe, auch ohne, dass der andere auf mich zukommt, werden die Ketten gesprengt. Wir werden selbst der Gefangene freigesetzt. Und Gottes Gnade kommt ganz neu in unser Leben hinein. Das Schlimme ist, häufig verwickeln wir uns immer wieder in diese Ketten. Wir vergeben und dann kommt diesen Groll zurück und wir hegen und fliegen und da merken wir, und häufig, wenn es eine ganz, ganz tiefe Verletzung war, mussten wir wirklich über mehrere Stationen gehen, bis wir gänzlich frei sind und diese Person begegnen kann, ohne Groll, ohne Hass. Vielleicht nicht freundlich, vielleicht nur mit Mitleid, aber ohne, dass es bei uns dieses Wunsch nach Rache oder nach Schmerz da ist. Vergib du unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. Wo ist in der Vergangenheit Dinge, wo wir noch nicht bereit waren, loszulassen? Führe uns nicht in Versuchung. Herr, schenk du mir Weisheit, wo ich hintrete, wo ich hinschaue, was ich sage und auch mit welchen Menschen ich mich umgebe. Befreie mich von dem Bösen, denn dein ist das Reich, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit für Ewigkeit. Am Anfang waren wir im Himmel und übrigens am Ende sind wir wieder im Himmel. Herr, deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Ehre, deine Herrschaft, die sollen da sein. Befreie uns, erlöse uns, führe uns. Wir dürfen darum bitten, jeden Tag. Führe du uns, gebrauche uns. Das Vaterunser ist etwas, mit dem wir uns wirklich lange beschäftigen können. Immer wieder neu. Wir brauchen es nicht schnell herunterzurasten, sondern wir können langsam, Wort für Wort, Abschnitt für Abschnitt, das Beten, Anhalten, vor Gott es bewegen. Ich finde es immer ganz toll, es gibt so ein Anspiel mit dem Vater Unser. Da fängt jemand an mit Vater Unser im Himmel und da spricht eine Stimme von oben, ja, mein Sohn. Und dann, stör mich nicht, ich bete. Und häufig empfinde ich das bei mir auch. Ja, also Gott möchte vielleicht sogar zu mir reden, aber ich will es noch nicht mal hören. Ich habe mein Programm, meinen Plan. Lass dich wirklich überraschen. Erwarte wirklich, dass Gott hineinspricht. Erwarte wirklich, dass Gott mit dir reden möchte. Halte an. werde still, horche. Vielleicht Gott gibt dir einfach nur einen Bibelvers. Vielleicht sollst du irgendwie Johannes 6, Vers 17 oder irgendetwas aufschlagen. Und du schlägst es mal auf und sagst, wow, toll, danke Gott, genau das, was ich brauchte. Vielleicht gibt dir Gott einfach nur irgendeinen Begriff und du schaust einfach durch eine Konkordanz oder gehst online und googelst es und schaust, was die Bibel dazu sagt. Und da sagst du, wow, das war so wichtig für meine Entwicklung, auch für meine Persönlichkeit und meine geistliche Reife. Vielleicht gibt Gott dir einen Namen und du sagst, oh Herr, ja, ich würde diese Person anrufen. Ich möchte diesen Person was Gutes tun oder ich möchte diese Person loslassen, vergeben. Aber horchen, hören, stille werden. Ich glaube nicht, dass Jesus dieses Gebet uns gegeben hat, damit wir schnell das beten können, sondern ich denke und ich möchte uns ermutigen, zu lernen, das langsam zu beten. Ich möchte am Ende mit uns beten. Herr, danke. Danke für das, was drinsteckt. Danke, dass so viel mehr da ist. Und ich möchte bitten, dass meine Geschwister hier das neu für sich einfach entdecken können. Sich Zeit nehmen, wirklich, Herr, das langsam mit dir zu beten. Amen. Auserwählt und seine geliebte Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben. Mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und auch Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch berufen, als Gemeinde Jesus in diesem Frieden ein Leib zu sein. Danke, Jesus, dafür. Amen. Amen.